Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Auf der Nordseeinsel Borkum schlägt gerade ein über 100 Jahre alter Brauch hohe Wellen. Beim Klarsom rennen die Männer nämlich über die Insel und versuchen, junge Frauen zu fangen, die dann ihrerseits auch ordentlich was abbekommen. Ein Fernsehteam hat das Ganze jetzt dokumentiert, inklusive der Berichte einiger betroffener Frauen.
Das ist Tradition. Warum soll man nicht Tradition pflegen?
Ich hatte alles voller Hämatome und blauen Flecken.
Ist der Borkumer Klarsom schützenswertes Brauchtum oder ein brutaler Männersport, der dringend reformiert gehört? Gleich unser erstes Thema. Herzlich willkommen im Kompressor. Gewichtheben, Videospiele, Boxen, das sind vermeintlich harmlose Themen, mit denen speziell männliche User bei TikTok auf sogenannte Manosphere-Seiten gelotst werden, die regelmäßig extremistische Inhalte und massive Frauenfeindlichkeit verbreiten. Das Düsseldorfer Kollektiv Online-Theater.live hat jetzt ein Projekt aus der Taufe gehoben, das mit raffinierten Fake-Accounts genau diese Manosphere-Blase schwächen will, die da irgendwo zwischen Dating-Tipps, Selbstoptimierung und Fantasien männlicher Vorherrschaft boomt. Mein Kollege Florian Brückner hat sich das Projekt näher angesehen.
Das ist der Skill, der mein Leben komplett verändert hat. Und es klingt vielleicht basic, aber hör mir zu.
Ein Video auf TikTok. Ein junger Mann steht vor einem dunklen Hintergrund, er trägt einen dunklen Hoodie mit Kapuze und guckt grimmig in die Kamera. Sieht auf den ersten Blick aus wie viele andere TikToks, in denen männlichen Usern erklärt wird, was sie tun müssen, um endlich ein echter Mann zu sein.
Jeder Mann im Leben muss durch gewisses Trauma gehen. Jeder Mann im Leben muss gewisses durchmachen, denn sonst lernt er nicht.
Was genau der Unterschied ist zwischen einem echten und authentischen Mann und dem kleinen, uneingeweihten Jungen?
Wenn wir in die Gesellschaft reinkommen, funktionieren Beziehungen einfach viel besser, wenn der Mann so eine toxisch-männliche, traditionellere Rolle übernimmt.
Aber in dem Video vom Anfang ist etwas anders.
Was wir wirklich brauchen, ist emotionale Stabilität, ist Solidarität. Wir müssen checken, dass die anderen Jungs vielleicht die gleiche Scheiße durchmachen wie wir. Und dann müssen wir einander helfen.
Das Video kommt von einem Account namens Alex New Mindset. Der Kanal ist Teil einer Idee von Online-Theater.live. Das Ziel? Toxischer Männlichkeit genau dort etwas entgegensetzen, wo sie sich ansonsten ungebremst verbreiten kann. Auf TikTok. Oder besser gesagt, in bestimmten Bubbles auf TikTok. Mike, Hacking the Manosphere heißt das Projekt. Von Juli bis September hat das Team Videos auf mehreren TikTok-Kanälen gepostet, die den Stil und die Optik der selbsternannten Männlichkeitscoach-Videos möglichst genau übernehmen. Der Plan? Den Algorithmus austricksen und genau die Zielgruppe erreichen, der sonst viele toxische Inhalte angezeigt werden. Junge Männer. Bros eben.
Fünf Fragen, die ich meinen Bros gestellt habe, um Deep Talk zu starten. Bei der letzten mussten wir erstmal durchatmen, dann haben wir geredet, bis die Sonne aufging.
Dinge, die ich nach der Trennung gelernt habe. Part 1. Du brauchst nicht eifersüchtig sein, wenn sie andere Jungs trifft.
Meine Freundin hat mir letztens ganz genau gesagt, wie ich was machen soll, wenn ich bei ihr unten bin. Und ich sage euch, macht es unbedingt auch. Es ist alles so viel besser, wenn man sich einfach ehrlich zeigt, was man mag.
Es hat Methode, dass die Videos diese Anmutung haben. TikTok ist kalkulierte Reizüberflutung. Ein Grundmechanismus der Plattform ist der Kampf um Aufmerksamkeit. Jeden Tag werden ungefähr 34 Millionen Videos auf die Plattform hochgeladen, also knapp 300 Clips pro Sekunde. Untersuchungen zeigen, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen auf TikTok beträgt 1 bis 3 Sekunden. Wen ein Video nicht direkt catcht, der scrollt weiter. Eine nicht repräsentative Umfrage im Bekanntenkreis zeigt, die Reaktionen auf die Inhalte sind gemischt.
Es hat mich erreicht. Ich glaube, es ist auch ein guter Schritt zur weiteren Enttabuisierung dieser ganzen Thematik.
Also ich habe es nicht ernst genommen irgendwie und am Ende habe ich immer gewartet, wo ist die Pointe?
Insgesamt würde ich das Projekt unterstützen, aber der Stil ist es für mich zu macho-mäßig.
Das hat nicht so 100% authentisch gewirkt und das ist, glaube ich, das Problem.
Also wenn man wirklich in so toxische Blasen damit stechen möchte, glaube ich, ist es eher noch ein Auslöser, um das Ganze noch ein Stück noch weiter ins Lächerliche zu ziehen.
Wie solche Videos, in denen es um moderne Männlichkeit geht, in einer Blase ankommen, für die Stärke, Dominanz und ein abwertender Blick auf Frauen zur Normalität gehören, bleibt unklar. Die meisten Kommentare sind zumindest positiv. Krasse Worte, Bro. Danke dafür. oder du musst viel mehr Aufmerksamkeit bekommen für das, was du machst. Die Abrufzahlen der Videos bewegen sich zwischen wenigen Tausend und einer Viertelmillion. Dafür hat das Team einen Mix aus organischer und bezahlter Reichweite genutzt. Wie viele Abrufe natürlich und wie viele bezahlt sind, lässt sich schwer rekonstruieren. Fest steht aber, das Online-Theater.live hat damit ein Thema auf TikTok platziert, das dort bisher wenig Aufmerksamkeit hatte. Moderne, empathische und sensible Männlichkeit.
Und wir sprechen jetzt mit jemandem vom Theaterkollektiv Online-Theater.live, mit Kaspar Weimann nämlich. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Ja, nach welchen Mechanismen, müssen Sie nochmal ganz kurz schildern, funktionieren eigentlich diese komischen Videos dieser Männlichkeitsinfluencer? Also welche Rolle spielt es zum Beispiel, wirklich Frauen dabei zu erniedrigen?
Nach welchen Mechanismen funktionieren die? Erstmal nach den Mechanismen, die TikTok als Plattform so an sich bietet. Das heißt, es sind Kurzvideoformate, die versuchen, möglichst schnell die Aufmerksamkeit zu grabben und auch sehr, sehr stark zu emotionalisieren. Und das kann man eben mit edgy Content, mit provozierendem Content und ganz besonders damit in der ersten Sekunde die Leute zu hooken. Mhm. Und dieses Hooking, das kann über verschiedene, also klassischerweise in maskulinistischen Bubbles, funktioniert das über zum Beispiel Erzählungen, also zum Beispiel frauenfeindlichen Erzählungen, aber eben auch zum Beispiel anderen Erzählungen, die so Konstrukte von Männlichkeit aufbauen, die wir als toxisch oder als patriarchal, als hegemonial beschreiben würden.
Jetzt habt ihr natürlich auch ganz schön intensiv recherchiert, bevor ihr also mit eurem, wenn man so will, Fake-Account da an den Start gegangen seid. Blöde Frage, aber was hat das mit euch gemacht, all diese Inhalte zu sehen? Habt ihr selbst gemerkt, dass euch das in irgendeiner Weise verändert?
Ehrlich gesagt hat es mich empowered, mich damit zu beschäftigen. Und zwar, also natürlich ist es erstmal total krass, so eine Erfahrung, ne? Also da gibt es ja Gewalterzählungen und so weiter, die einen wirklich ohnmächtig fühlen lassen. Gleichzeitig, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kann man verstehen, was dahinter steckt. Was ja ein Teil von diesen maskulinistischen Erzählungen online ist, es ist eine riesige, ein riesiger Apparat, wo Leute richtig viel Geld verdienen. Leute verkaufen Dating-Coachings, Leute verkaufen ihre Pyramidensysteme oder irgendwelche Zugänge zu so Hustlers University oder so, also zu so Network-Marketing-Events oder so. Ne? Und wenn man versteht, dass das alles wie so ein riesiges Business ist, dann versteht man viel mehr, was dahinter steckt und wie die Zusammenhänge sind. Und das ist ehrlich gesagt was empowernd, weil es hilft mir, die Wirklichkeit, in der ich mich bewege, zu verstehen.
Jetzt habt ihr ja im Grunde so Wolf im Schafspelz-artig Accounts gebastelt, die mit Personas arbeiten, die ganz ähnlich aufgebaut sind. Also zum Beispiel Alex.newmindset. Das ist irgendwie sowas zwischen Coach und großer Bruder. Was genau ist das für eine Figur?
Genau das. Er ist jemand zwischen Coach und großer Bruder. Da kann man vielleicht einmal noch zurückspulen und kurz sagen, warum wir das gemacht haben. Ja. Und zwar wir haben halt so festgestellt, dass wenn wir Content online machen, auf unsere Art und Weise, wie wir es so aus unserem eigenen Impuls heraus machen, erreichen wir oft nur unsere Bubbles. Und das hat uns genervt. Wir wollten nicht nur Leute in unserer eigenen Bubble erreichen, sondern wir wollten auch Leute in anderen Bubbles erreichen, die eben zum Beispiel sich in maskulinistischen Radikalisierungsprozessen befinden, die also instrumentalisiert werden, damit Leute an ihnen Geld verdienen. Und dafür müssen wir uns halt die Ästhetiken und die Rhetoriken dieser existierenden Videos anschauen und uns da wie so ganz, ganz vorsichtig, würde ich sagen, reinhacken. Das klingt aber so ein bisschen invasiv. Eigentlich ist es gar nicht so. Eigentlich nehmen wir nur die Ästhetiken ernst, die bestimmte Leute brauchen, um an einem Diskurs beteiligt zu werden.
Das klingt jetzt alles sehr, sehr theoretisch. Vielleicht können wir das doch nochmal richtig so ein bisschen illustrieren. Also was ist zum Beispiel dieser Alex?
Also und Alex ist da genau dieser große Bruder, der halt oft im Profil zu sehen ist. Das heißt, man sieht immer so sein Gesicht sehr, sehr nah und er ist sehr, sehr emotional in den Videos. Er spricht sein Publikum direkt an mit du. Er sagt ihnen, ey, du musst in Kontakt mit deinen Gefühlen kommen, sonst wirst du einsam sein. Wir brauchen ein solidarisches Miteinander. Ich brauche dich als eine Kraft, die die Wirklichkeit mitgestaltet und damit hat er sowas Motivierendes. Aber ist natürlich immer auch ein Mann. Also wir haben die Profile, die wir gemacht haben, sind immer männlich gelesene Personen, weil wir wissen, dass unsere Zielgruppe vor allem halt auf Männer hört. Das ist Teil von maskulinistischen Radikalisierungs- und Sozialisierungsprozessen, dass man nur auf Männer hört. Deswegen mussten wir das auf eine bestimmte Art und Weise wie so reproduzieren. Aber um die Leute zu erreichen und denen dann einen Zugang zu profeministischen Positionen zum Beispiel zu geben, einen Zugang dazu, dass der Feminismus oder ein emanzipatorischer Feminismus eben auch für Männer da ist, weil wir ja alle unter patriarchalen Gewaltsystemen leiden und so auch Männer. Und das macht eben dieser große Bruder klar. Da hört man vielleicht mehr auf diesen großen Bruder-Coach als auf irgendeine Person, die man irgendwie so als anders liest oder markiert.
Was erzählt dann der große Bruder-Coach? Wie versucht der einen dann sozusagen auf die rechte Bahn zu, ganz geschickt sozusagen zu nutzen?
Ja, also ganz unterschiedliche Sachen. Also er gibt ganz, ganz klare Tipps, wie man mit anderen Freunden so in so ein Gespräch über Gefühle kommt. Er gibt Tipps, wie man überhaupt Gefühle zulassen kann. So viele Männer lernen ja, dass sie zum Beispiel nicht weinen dürfen gibt es wie so ein Training, wie man das macht. Er gibt ein Training dafür, dass man nicht nur Muskeln trainieren soll, sondern auch die Fähigkeit, aktiv zuzuhören bei Leuten. Und dazu gibt er so Tipps irgendwie. Und das alles immer sehr, sehr emotional, weil er will sozusagen die Leute emotional dabei aufrütteln und erreichen.
Mhm. Jetzt seid ihr ja im Grunde schon doch eine ganze Weile lang mit dem Projekt am Start. Es gibt auch zusätzlich das Projekt als Lecture-Performance auf der Bühne. Wie sieht denn das dann aus?
Also unser Projekt, das lief online. Wir waren da 3 Monate auf TikTok und wir haben auch innerhalb dieser 3 Monate von Juli bis September nicht für dieses Projekt über unsere Kanäle geworben oder so, weil wir uns so wie unseren Algorithmus nicht kaputt machen wollten.
Ah, okay.
Wir sind sozusagen wie untergetaucht und niemand hat davon mitbekommen.
Clever.
Und genau, und diese Kampagne ist jetzt gerade vorbei und wir wollen aber, weil wir dieser künstlerische Ansatz ist ein neuer. Also wir haben wenige oder eigentlich gar keine Referenzprojekte dazu gehabt, sondern wir haben diesen Ansatz so entwickelt. Und das ist wie so ein Pilotprojekt und wir wollen, dass einerseits möglichst viele Leute diesen Ansatz irgendwie so nachgehen, möglichst viele Kunst- und Kulturschaffende, und andererseits aber wir auch wollen auch selber, dass das soziale Internet als ein Raum gesehen wird, der eine Verlängerung des öffentlichen Raums ist und der deswegen mit Kulturarbeit mitgestaltet werden muss. Und das, also wenn man ein demokratisches Miteinander gestalten will, dann auch online. Und dafür ist diese Performance da, dass wir sozusagen für KulturakteurInnen oder auch für Interessierte deutlich machen, wie wichtig es ist, diese Räume unseres digitalen Miteinanders nicht sich selbst oder zu überlassen oder Konzerninteressen zu überlassen. Und das macht diese Performance. Da laden wir so ein bisschen ein, zusammen in die Manosphere einzutauchen.
Okay.
Und genau.
Das ist dann sozusagen auch die Schnittstelle zur Hochkultur. Kultur zu den Multiplikatoren, wenn man so will. Ich möchte doch noch mal gerne wissen, wie ist denn jetzt insgesamt eure Bilanz? Also mich würde auch vor allen Dingen noch interessieren, seid ihr oft auch enttarnt worden im Netz? Also habt ihr dann doch auch viel mit Hatern oder so zu tun gehabt, mit Leuten, die euch irgendwie beschimpft haben, als dann doch eben nicht ganz echte Männer oder so?
Also enttarnt klingt ja so, wie als hätten wir uns krass verstellt.
Ja.
Eigentlich waren wir einfach nur ehrlich. Wir haben nur versucht, so die bestimmte Leute über bestimmte Ästhetiken zu erreichen. Und deswegen, also ich finde, da hilft immer so das Bild, dass eigentlich Social Media und TikTok und alles, das sind ja Theater, das sind ja Orte der Performance, das sind ja Orte, wo Leute sich verstellen. Und das heißt, es ist für Leute super normal. So, also in dem Moment, wo wir sind auch ja transparent umgegangen auf dieser Plattform damit, dass wir so ein Projekt sind. Und als das gesagt wurde, da fanden die Leute das eigentlich spannend und cool. Und die haben sich trotzdem angesprochen gefühlt dadurch. Also das, was getriggert hat, ist manchmal Inhalte. Also ganz besonders, wenn es so, es gibt so ein Video, da sagt Alex, du willst, dass deine Freundin ihr Insta löscht, bist du völlig bescheuert, sie gehört dir doch nicht. Und das hat was getriggert, weil dann so Leute dachten, weil dann sich Leute in ihrer Männlichkeit irgendwie so gekränkt fühlten.
Okay.
Aber das konnte man gut auffangen und das hat auch die Community selber immer gut aufgefangen.
Spannend. Hacking the Manosphere, Kaspar Weimann vom Kollektiv Online-Theater.live. Ganz herzlichen Dank und
vielen Dank.
Toll, toll, toll weiter.
Juhu.
Tschüss. Wir sprechen über einen Brauch auf Borkum, der gerade für ordentlich Wirbel sorgt, der Klamsom. Da wird am Donnerstagnacht wieder dem Klamsom gehuldigt. Einer sehr, sehr umstrittenen Figur, die also Jagd auf Frauen macht und denen den Hintern versohlt. Über 200 Frauen haben gestern auf Borkum für dieses alte Ritual und seinen Erhalt demonstriert. Werner Metzger, Sie lehren am Freiburger Institut für empirische Kulturwissenschaften. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, Frau Hofer.
Ja, wir waren doch sehr überrascht hier in der Redaktion, als wir von diesem speziellen Brauch gehört haben. War Ihnen dieser Klamsom ein Begriff? Also ist das ein einzigartiges Phänomen?
Der Brauch war mir durchaus ein Begriff, allerdings natürlich von der Ferne, weil ich ja in Süddeutschland lebe. Aber man muss ein bisschen in den Kontext stellen. Nicht Klamsom, sondern Klasom.
Richtig, Klasom.
Da steckt der Glas drin, der Glas, und das ist der Nikolaus. Mhm. Dazu muss man wissen, dass auch im reformierten Gebiet Norddeutschlands, vor allem in den Küstenstädten, der Nikolaus durchaus eine Rolle spielt als Seefahrtsheiliger. Die Nikolaikirchen, die Petrikirchen, die Marienkirchen sind in allen großen Küstenstädten. Und ein Rest eines Nikolausbrauchs scheint da in Borkum überlebt zu haben. Nikolaus kennen wir ja normalerweise als eine Heiligenfigur, die nachgespielt wird, und der geht dann in die Häuser und hat meistens auch noch einen dunklen Begleiter dabei. Die machen Arbeitsteilungen. Der Nikolaus, der beschenkt die Kinder, und der dunkle Begleiter ist fürs Grobe da, also der bestraft die Kinder.
Der Knecht Ruprecht, oder?
Der Knecht Ruprecht, ja. Der kann aber auch Glaubauf heißen, mhm, oder der kann sonstige Namen tragen. Und solche Knechte, Ruprecht bzw. Negativbegleiter des Nikolaus, die scheinen da in Borkum überlebt zu haben. Klasom ist ja eigentlich der Onkel Klaus. Und da gibt es dann unter 6 männlichen Figuren, die sehr gefährlich aussehen, verkleidet sind, Felle tragen, auch noch ein Wiefke, also das Weibchen, auch dargestellt von einem jungen Mann, mhm, das es wohl am buntesten treibt. Und die versuchen auf eine, wie es scheint, sehr rüde Weise mit den jungen Frauen Kontakt aufzunehmen. Solche Bräuche, die gehen meistens zurück ins 19. Jahrhundert und sind eigentlich Vorwände gewesen für die Geschlechterbegegnung. So einfach Menschen anderen Geschlechts kennenzulernen, wie das heute ist, war das ja früher nicht. Dann hat man das meistens in solche Bräuche eingekleidet. Und in diesem Fall scheint, wo es normal geworden ist, dass junge Frauen und junge Männer miteinander sich treffen, etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein. Mhm. Und da bieten sich natürlich manchmal Entwicklungen an, die nicht nur so ganz erfreulich sind. Interessant ist aber, dass Frauen auf Borkum, junge Frauen offensichtlich für diesen Brauch, mhm, eintreten. Und man sollte natürlich Brauchträger und Brauchbeteiligte nicht von außen bevormunden. In dem Moment, würde ich jetzt mal sagen, wo eine Frau auf Borkum sich durch diesen Brauch erniedrigt fühlt, müssten die Borkumer darüber ernsthaft nachdenken. Und dann müssten junge Frauen, junge Männer miteinander in Kontakt treten. Die Insel ist ja nicht so groß, da kann man miteinander reden, und müssten sich überlegen, ob man diesen Brauch ein bisschen reformieren sollte. Denn Bräuche sind nicht immer nur per se gut, schön und richtig. Bräuche können auch mal aus dem Ruder laufen. Man müsste aber beide Seiten, mhm, hören.
In dem Zusammenhang fand ich sehr interessant, eine junge TikTokerin, Hanna aus Borkum, die wiederum erzählt hat, dass die sich eigentlich fast noch viel mehr gefürchtet hat vor dem Brauch, dass selbst die Kinder schon in den Wochen vorm Klasom auf Borkum den Erwachsenen nacheifern und die Jungs die kleinen Mädchen sozusagen jagen. Und das habe sie zum Beispiel viel mehr verängstigt als der eigentliche Klasombrauch. Aber was ich Sie sehr gerne nochmal fragen würde, Herr Metzger, gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, solche Bräuche im Grunde zu reformieren, oder haben die sich so zementiert, dass man nur sagen kann, abschaffen oder gar nicht?
Die Bräuche zu reformieren, die Bräuche an die Zeit anzupassen und die Bräuche zumindest so zu gestalten, dass sie nicht Leute vor allem auch geschlechtsspezifisch erniedrigen oder indignieren, das geht immer. Also, mhm, Bräuche werden von Menschen getragen, Menschen können miteinander reden, und einfach nur, weil etwas immer so gewesen ist, genauso fortzusetzen, ist eigentlich nicht richtig. Bräuche, die haben eine Tradition, einen Kern, der immer wieder erkennbar ist, aber wandeln sich sehr wohl. Alle Bräuche haben sich gewandelt, sonst würden sie nicht lebendig. Bräuche dürfen nicht zu einer steinernen Tradition erstarren, sondern Bräuche sind Teil des Lebens, Teil der Identität und haben sich gewandelt, müssen sich auch wandeln, wenn das notwendig ist und von der Mehrheit so gesehen wird. Was allerdings natürlich über TikTok jetzt zurzeit verbreitet wird, speziell zu diesem Brauch, ist ein Hype, in dem auch viel Halbwahrheiten stecken. Ja. Also ich habe schon gesehen, da wird behauptet, es würde mit Gnuhörnern auf die Mädchen eingeschlagen. Das sind natürlich Kuhhörner und die TikTokerin fragt sich dann, woher die Gluhörner bringen. Plötzlich werden Bezüge hergestellt zur Fasnacht, zu den Urzeln. Das ist eine Fasnacht, die in Agneteln, in Siebenbürgen, in Rumänien stattfindet und sich heute auch in den südwestdeutschen Raum verlagert hat. Da werden Dinge durcheinander gebracht. Also da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Bräuche als solche haben durchaus ihre positiven Seiten. Bräuche, die bringen unser aus den Rhythmen geratenes Leben wieder ein bisschen in Ordnung, alle Jahre wieder. Was im Weihnachtslied vorkommt, ist ja nicht nur eine Plattitüde, sondern ist auch ein Wert an sich. Identitätsstiftende Dinge sind schön, gemeinschaftsstiftende Bräuche haben ihren Sinn. Bloß müssen sie eben der Gemeinschaft ausnahmslos gefallen. Sobald die Ersten ein ungutes Gefühl dabei haben, muss man darüber nachdenken.
Am Donnerstagabend wird auf Borkum wieder dem Klarsom gehuldigt, in diesem Jahr aber wahrscheinlich erstmals etwas zivilisierter. Der Heimatverein Borkumer Jungs hat bereits angekündigt, dass das Schlagen abgeschafft werden soll. Wir haben über den Klarsom mit dem Kulturanthropologen Werner Metzger gesprochen. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Und irgendwas scheint ja in Bewegung gekommen zu sein.
Allerdings.
Da freuen wir uns drüber.
Herzlichen Dank Ihnen. Alles Liebe. Tschüss.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die größte Sandkrippe Deutschlands kann in Deggendorf in Niederbayern bestaunt werden. Dort hat der tschechische Künstler Jiří Kašpar aus 27 Tonnen Sand ein rund 3x3 Meter hohes Kunstwerk geschaffen, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Bis zum 6. Januar ist die Krippe zu sehen. Die Figuren stellen die heilige Familie mit Maria, Josef und Jesuskind dar. Auch ein Hirte mit Schaf, Ochs und Esel gehören dazu. Und die sind laut Bericht nicht ohne Hilfsmittel entstanden. Der Sand musste verdichtet werden, um ihn später haltbar zu formen. Bagger, Schaufeln und sogar Zahnstocher gehörten zum Arbeitsmaterial, denn auch jedes Haar, jede Falte und jedes Gesicht habe der Künstler filigran modelliert. Wie die detailreichen Schnitzereien der Figuren über mehrere Wochen entstanden sind, konnte auch über einen Livestream verfolgt werden. Auch in Deutschland hat sich am Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame in Paris beteiligt, etwa mit Spenden oder mit der Restaurierung von vier Fenstern durch die Kölner Dombauhütte. Die Koordinatorin für die deutsche Hilfe, Barbara Schock-Werner, sagte zum Ergebnis der Bauarbeiten im ARD-Fernsehen:
Notre-Dame ist sehr schön geworden. Es wird alle Besucher überraschen, weil es doch sehr innen sehr anders aussieht wie vorher. Durch diese Helligkeit, die es vorher ja nicht hatte. Der Schmutz ist runter und alles ist mit einer weißen Schlemme. Also kein dicken Farbaufstrich, aber so ein dünner weißer Stich. Und dadurch wirkt das ganz elegant.
Barbara Schock-Werner, die ehemalige Kölner Dombaumeisterin und Koordinatorin für die Deutsche Notre-Dame-Hilfe. Ende der Woche wird die Pariser Kathedrale rund 5,5 Jahre nach dem verheerenden Brand wiedereröffnet. Das Oxford English Dictionary ist das umfangreichste Wörterbuch der englischen Sprache. Dessen Herausgeber küren das Oxford-Wort des Jahres. Diesmal ist es Brain Rot, wie der britische Guardian schreibt. Brain Rot lässt sich als Hirnfäule übersetzen. Es soll den Zustand nach dem Konsum von zu vielen trivialen, vor allem Online-Inhalten beschreiben. Mehr als 37.000 Menschen haben laut Oxford University Press über das Oxford-Wort des Jahres abgestimmt. Zur Wahl standen 6 Wörter. Vergangenes Jahr erhielt Riz den Titel, eine Abkürzung des Wortes Charisma. Gemeint ist vor allem ein sicheres Auftreten und die Fähigkeit, mit Witz und Charme erfolgreich zu flirten.
Ein kultivierter, älterer Mann, groß, mit voller weißer Mähne, kurvt in einem roten Oldtimer-Cabriolet eine griechische Küstenstraße entlang und sinniert über seine Träume. Das ist keine Szene aus einer neuen Rosamunde-Pilcher-Vorabendserie. Nein, es ist die erste deutsche Ausgabe des Golden Bachelor. Und wir sehen hier einen realen Rentner auf der Suche nach der Liebe. Das Format The Golden Bachelor ist in den USA längst ein Renner und in Deutschland Deutschland startet morgen auf RTL Plus. Die erste Ausgabe, für uns gesehen, hat den Golden Bachelor, die Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke. Sie gibt gemeinsam mit Freya Hermann den Podcast Fashion the Gaze heraus. Hallo, herzlich willkommen, Vera.
Hallo.
Ja, also dieser erste Golden Bachelor, das ist schon eine Erscheinung. Franz, 73, das Ganze spielt in einer griechischen Villa und da trifft dieser Franz 18 Frauen, alle über 60, und am Ende möchte er gerne sein Herz verschenken und aber auch seine Rose in Gold. Klingt erstmal, ja, ehrlich gesagt, maximal kitschig und auch so, als könnte man sich da als Protagonist ganz schön blamieren. Wie war für dich die Anmutung? Was ist dieser Franz für einer?
Also ich fand es erstmal gar nicht kitschig. Franz, muss man sagen, kommt wirklich sehr sympathisch rüber. Er war früher Lehrer, lebt jetzt als Pensionär, spricht viel und gerne über seine Hobbys. Er ist zudem sehr attraktiv, er wird als smart und gebildet inszeniert. In dem Vorspann, wo er eingeführt wird, gibt es zum Beispiel Close-ups auf Lederschuhe, auf eine Siebträgermaschine. Er fährt einen Oldtimer, spielt diese klassische Gitarre, spielt auch den Frauen im Haus vor. Und das heißt, er ist ein absoluter Best-Ager und jemand sozusagen, der eigentlich der Prototyp des Mannes im Alter ist, der noch begehrenswert ist. Dazu muss man aber sagen, dass Franz auch als emotional total reflektiert auffällt. Er spricht zum Beispiel in der ersten Folge von der Scheidung seiner Frau und davon, wie seine Frau, mit der er auch zwei gemeinsame Kinder hat, sich in einen anderen Mann verliebt hat. Die beiden haben sich dann daraufhin scheiden lassen. Und die Art, wie Franz über diese Frau spricht, also so sehr integer, sehr loyal.
Er tritt überhaupt nicht hinterher oder so, ne?
Ja, sehr, sehr wertschätzend, ja. Ganz genau. Und ich finde, das ist schon sehr auffällig. Da spielt auch rein, dass Franz jetzt visuell und auch von seinem Habitus nicht unbedingt die Person ist, die man klassischerweise bei RTL Plus und auch im Reality-TV vermuten würden. Und das ist schon eine interessante Diskrepanz, die da aufgeht und die das Ganze sehenswert macht oder interessant macht. Und interessant an der Sendung und ein großes Potenzial ist, dass klar ist, dass die Personen, die da mitmachen, also die Frauen und auch Franz, eben eine große Backstory haben. Also die sind halt Anfang 70, Ende 60 und das heißt, die haben schon echt viel erlebt und darum geht es auch immer wieder. Also was sind die Beziehungen, die zum Beispiel die Person hatten? Was sind die Schicksalsschläge, die sie erlitten haben?
Jetzt treffen sich also diese ganzen Leute, beziehungsweise Franz und diese reiche Auswahl an sehr, sehr attraktiven Ladies in dieser griechischen Villa. Es wird erstmal, finde ich, auffallend viel getrunken. Also es wird die ganze Zeit so über dieses etwas peinliche sicher jetzt näher kommen müssen über noch ein Prost und hier nochmal einen einschenken und so weiter. Also es ist keine Sendung für Leute, die vielleicht mit Alkoholproblemen strugglen. Und dann wird es aber relativ schnell auch relativ substanziell in den Gesprächen, ne?
Ja, was ganz interessant ist, ist, dass die Sendung von Mumm gesponsert worden ist, dem Sekthersteller.
Okay.
Und sonst bei den Formaten wie Bachelor und Bachelorette, wo eben jüngere Personen umeinander kämpfen, ist es meistens sowas wie Batida de Coco.
Ah.
Also so ein bisschen trashige 90er-Jahre-Getränke. Und da sieht man auch schon hier den Anspruch der Sendung, eigentlich so ein bisschen gehobenere Unterhaltung zu produzieren eigentlich. Genau, aber es stimmt, was du sagst. Also es wird viel getrunken, aber es geht dann auch schon ums Ganze oder es geht dann auch schon um wirkliche Gefühle. Viele haben eben, wie gesagt, Schicksalsschläge hinter sich. Eine Teilnehmerin schildert zum Beispiel, dass sie ihren Sohn verloren hat, der an Krebs gestorben ist. Die 63-jährige Susanne erzählt zum Beispiel vom plötzlichen Tod ihres Mannes.
Warst du auch so lange verheiratet?
Ich war 25 Jahre verheiratet.
Nee.
Ja, doch. Mein Mann ist verstorben, 2016.
Ja,
ganz plötzlich an einer Lungenembolie. Ohne Vorwarnung.
Einfach so.
Einfach so. Einfach tot. Wir waren in einem Notfallraum sogar, weil er Schmerzen hatte in der Hüfte. Niemand hat erkannt, dass das ein Thrombus ist. Ach. Wir saßen da miteinander und auf einmal schaut er mich an und ich wusste, jetzt ist er tot.
Nein.
Doch.
Ja, das ist eine Szene aus der ersten Folge der Sendung. Wir sind noch ganz am Anfang, als Franz Susanne an der Hand nimmt und aus der Gruppe herausführt in einen etwas privateren Bereich. Susanne beschreibt daraufhin, fand ich auch ziemlich berührend, wie lange sie nicht mehr an der Hand genommen wurde. Sie ist davon total elektrisiert, weil sie eben seit vielen Jahren Witwe mittlerweile ist. Und sie beschreibt den Tod von ihrem Mann. Und das ist sowas, was immer wieder auch vorkommt, dass alle Wunden haben, dass alle Schmerz gefühlt haben. Es gibt auch eine gewisse Ambivalenz, auch hier bei Susanne, die dann auch später nochmal auftaucht, wo es darum geht, ich habe geliebt und will aber wieder lieben. Mhm. Und damit verbunden auch ein bisschen eine Frage, bin ich schon bereit dafür? Beziehungsweise, was ist auch der Blick von Gesellschaft auf mich, wo ich doch meinen ersten Mann so geliebt hat? Also es hat auch was sehr, sehr Vulnerables. Und es hat schon was Berührendes, wenn Frauen um die 60, 70, die medial ja auch sehr wenig vorkommen, hier so als mehrdimensionale Personen in Erscheinung treten, mit Wünschen, Träumen, Hoffnungen und ja, sozusagen sagen, ich will noch was vom Leben. Darin hat das einen total performativen Moment.
Ja, ich finde auch überhaupt interessant diesen Aspekt der Körperlichkeit. Du hast gerade schon diese Szene mit dem Händchenhalten genannt. Welche Rolle spielt diese körperliche Attraktivität?
Also was man hier schon sieht, ist, dass es immer wieder Umarmungen gibt, dass es auch Küsse geben wird. Es wird sich eben an der Hand gehalten. Im Moment sehen wir eher noch relativ zahme Annäherung, würde ich sagen. In der Sendung wird aber auch explizit über Sex gesprochen und auch darüber, wie man sich zum Beispiel nach Berührung sehnt und dass Sex im Alter eben weiterhin auch eine Rolle spielt. Zum Beispiel erzählt das Christine, die ist 71, Vermögensverwalterin, erzählt das auch in der ersten Folge in einer Szene, wo sie mit anderen Frauen am Pool sitzt und darüber spricht, dass sie sich total danach sehnt, körperlich weiterhin begehrt zu werden oder eben auch einen Mann anzufassen.
Wenn man jemand liebt und leidenschaftliche Gefühle für jemand entwickelt, dann möchte ich auch seine Haut spüren, ihn streicheln und körperliche Nähe finden. Das ist für mich schon wichtig. Aber nicht so wichtig, dass ich es mit irgendjemand leben möchte. Das muss schon gut passen.
Ja, das fand ich übrigens auch interessant, wie dann doch erstmal auf den ersten Blick wenigstens solidarisch diese Frauen miteinander umgehen. Allerdings gibt's auch immer mal wieder so Ausreißer, ne? Zum Beispiel eine Szene, eine der Teilnehmerinnen geht immer ausgesprochen gerne oben ohne in den Pool.
Genau, das stimmt. Sie macht auch gerne eine Arschbombe. Sie hält sich dann den Unterarm vor die Brüste, um sie zu verdecken und springt in den Pool, weil sie schildert, dass sie so einfach ein größeres Freiheitsgefühl hat. Und das ist schon ein Moment, wo die anderen Frauen auch ein bisschen gucken. Manche lachen, manche bewerten es auch. Und in der Sendung wird es ein bisschen reflektiert als nicht vorhandene Medienkompetenz, weil es ja darum geht zu sagen, aber hier sind doch überall Kameras, was macht sie? Und darin hat das aber auch einen wirklich toll unbekümmerten, rebellischen Modus, finde ich, weil sie sich scheinbar wirklich nicht drum kümmert. Sie macht es auch nicht für eine Show, sondern sie hat einfach eine Vorliebe, der sie nachgeht.
Was würdest du sonst sagen? Was fällt dir bei diesen Frauen auf? Also entsprechen die so dem, was du erwartet hast, wie Frauen in dem Alter inszeniert werden? Sie sind alle über 60?
Genau, die sind alle über 60. Sie sehen, muss man sagen, alle extrem gut aus. Das sind wirklich die Best Ager des Landes, die hier
sind auch dann gemacht oft doch, ne? Also Botox ist ein großes Thema.
Botox wird angesprochen. Ich muss aber sagen, dass sie jetzt ästhetisch nicht unbedingt auffallen als Personen, die Botox genutzt haben. Also sie sehen sehr frisch und jugendlich aus. Und es ist klar, dass da viel Geld und Zeit auch, Schönheit geflossen ist. Aber es ist jetzt nicht, finde ich, so, dass man das im ersten Moment unbedingt denkt. Darüber hinaus werden sie aber auch alle als Personen mit viel kulturellem und finanziellem Kapital inszeniert. In den Einspielern von zu Hause sieht man zum Beispiel, dass sie Gärten haben, dass sie relativ reich sind. Sie springen in Swimmingpools, die privat sind. Sie spielen Tennis. Das heißt, das Ganze ist auf jeden Fall großbürgerlich. Kapitale wie Häuslichkeit werden sehr wichtig. Kultiviert sein ist eben auch sehr wichtig. Die Teilnehmerinnen sind eigentlich auch alle durchgehend weiß. Das heißt, was wir hier sehen, ist ein totaler Mikrokosmos von einer weißen Mittelschicht Inszenierung und das fällt sehr stark auf und das muss man auch wiederum jüngeren Formaten wie Bachelor und Bachelorette zugute halten, dass die überhaupt nicht mehr so weiß sind. Also die sind sehr viel diverser aufgestellt und da ist das hier auf jeden Fall eine andere Inszenierung, die wir sehen.
Wie sehr siehst du da auch vielleicht, gerade wenn es um die Inszenierung dieser älteren Ladies geht, so ein gewisses emanzipatorisches Potenzial?
Ja, der Rahmen der Sendung ist ja erstmal der klassische alte. Das heißt, es gibt ein Narrativ von, es kann nur eine geben. Die Frauen, die dort sind, stehen grundsätzlich in einem Konkurrenzverhältnis miteinander. Ich glaube aber, dass es schon noch was anderes hat. Denn für viele hat es wirklich einen Neustart. Es hat so einen Moment des wieder nach draußen Gehens. Das sind zum Beispiel keine Personen, die auch in ihrem Alltag viel daten und das jetzt auch noch im Fernsehen machen, sondern alleine das Anmelden bei der Sendung, das merkt man bei manchen wirklich, ist sowas, ein Moment zu sagen, ich will noch mehr. Ich will jetzt trotzdem noch was was erleben und ich möchte nochmal die Liebe finden. Und darin hat das auch was, was über dieses Partnerfinden hinausgeht, würde ich sagen. Und auch was über das Interesse an Franz hinausgeht. Ich finde, das wird auch total auffällig darin, dass die so gerne Zeit miteinander verbringen wollen. Also die wollen wirklich explizit mit anderen Frauen zusammen sein, die auch noch nach was suchen. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, die mich sehr berührt hat, wo die 73-jährige Bärbel morgens beim Frühstück sagt, dass sie sonst eigentlich immer alleine ist beim Frühstück und Menschen sehr stark vermisst.
Was ich sehr schön finde, ich morgens wach werde und mit so vielen netten Frauen zusammen.
Nee, das genieße ich auch gerade.
So, schon gestern bei Tisch hier, ich bin so happy darüber. Jeden Morgen stehe ich auf und bin alleine. Ich habe zwar auch mein Yoga und dies und das, aber ich stehe halt auf und bin da erstmal mit mir und das, mir fehlt das eben.
Also Vera, unterm Strich höre ich jetzt schon doch auch eher eine Begeisterung deinerseits raus, oder?
Ich würde sagen, ich habe es wirklich sehr gerne gesehen, eben weil man eben selten Frauen in dem Alter sieht, die zum Beispiel als Akteurinnen mit einer Agenda auf den Plan treten, jetzt sowohl sexueller Natur zum Beispiel, als auch darin ein Leben nochmal selbst zu narrativieren und eine Vergangenheit zu narrativieren. Was ich sagen würde, was total toll ist, dass das Format neu anfängt. Das heißt, es gibt keine Vorbilder für die Protagonistinnen. Und das ist sowas, was man bei zum Beispiel Bachelor und Bachelorette eigentlich sehr gut beobachten kann, dass die Teilnehmerinnen immer schon wissen, was eigentlich ihre Rolle ist. Sie haben quasi die Formate, die dem vorausgegangen sind, gelernt. Sie konnten daraus für sich Schlüsse ziehen und wussten, wie sie sich zu inszenieren haben, um zum Beispiel möglichst viel Screentime zu bekommen und zum Beispiel eine Influencer-Karriere aufzusetzen. Das ist jetzt hier was anderes und darin hat das was total Erfrischendes. Ich würde auch sagen, dass die Gespräche, die stattfinden, wirklich interessant sind und dass man da wirklich auch Einblicke bekommt. Bei Bachelorette und Bachelor hat man auch oft den Eindruck, dass da sowas Dysfunktionales ist, zum Beispiel bei Einzeldates, wenn die nicht wirklich im Gespräch zusammenkommen. Das hat mittlerweile auch in den sozialen Medien so eine Art Meme-Charakter. Mhm. Es gab zum Beispiel bei der letzten Staffel Bachelorette eine Szene, wo ein junger Mann zu der Bachelorette sagt, ich habe so viele Fragen an dich. Und sie sagt dann frag mal eine. Und darauf verstummt er total. Das heißt, er hatte überhaupt keine Fragen.
Okay.
Das fällt bei Franz extrem positiv auf. Er hat ganz viele Fragen, was von den Frauen auch total geschätzt wird. Genau. Also er fragt sehr viel, er hört sehr interessiert zu. Das heißt, es setzt so einem Heteropessimismus was entgegen. Frustration darüber, heterosexuell zu sein, aber zum Beispiel mit Männern eigentlich nicht gerne unterhalten zu wollen, weil man nicht damit klarkommt, wie die eigentlich uninteressiert begegnen zum Beispiel. Und ich fand zum Beispiel ein Gespräch zwischen Franz und Silvia über einen Rasenroboter wirklich toll. Also eins der besten Gespräche, das ich so im Reality-TV je gesehen habe, weil die wirklich über was sprechen, also weil die wirklich ein Interesse haben. Das sieht man einfach total selten. Sonst wird oft auf einer Meta-Ebene über Liebe und Beziehung gesprochen. Hier geht es mal um ein Objekt und ein wirkliches Thema. Und darin ist natürlich aber auch der Rasenroboter total interessant, weil es wiederum genau beschreibt, wo wir uns befinden, nämlich in der weißen Mittelschicht.
Ich habe den mal beobachtet. Der läuft ja vollkommen irre, ganz quer.
Das weißt du nicht, was der für ein System
hat.
Der hat nicht, oder? Ich sehe kein System.
Nee, ich auch nicht.
Manchmal dreht er sich auch fünfmal im Kreis,
ja, genau,
wenn er seine Station sucht, denke ich. Ja. Inzwischen müsste er nur nach den 4 Jahren wissen, wo er wohnt. Ne?
Der Rasenroboter im Golden Bachelor. Vera Klocke hat für uns die ersten beiden Teile gesehen. Ab morgen läuft das Ganze bei RTL+. Vielen Dank.
Dankeschön.